Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 42 und erste Ausgabe im neuen Jahr. Und da möchte ich es natürlich nicht vergessen, gleich mal zu sagen, frohes neues Jahr, liebe Löwen- und Stammtischgemeinde. Hoffentlich seid ihr gut rübergerutscht. Und ja, schön, dass ihr quasi in diesen ersten Podcast, in diesem neuen Jahr reinhört. Und den bestreiten wir heute in voller Stammtischbesetzung. Erstmal freut es mich, dass Anja und Alex auch sicher im Jahr 2022 angekommen sind. Grüß euch.
Servus.
Servus, Flo. Und frohes neues Jahr natürlich. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber auch hier offiziell nochmal.
Ganz offiziell. Wir haben uns tatsächlich alle schon mal gesehen. Außer Anja, Alex, ihr beide auch noch nicht.
Ja.
Ich bei euch beiden war ich schon. Nein, und wir haben uns gedacht, so zum Start ins neue Jahr, das zu dritt ist zwar immer schön, aber zu viert macht es fast nur ein bisschen mehr Spaß, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und da haben wir überlegt, ja, wen können wir uns denn einladen? Und am besten wäre es doch, wenn da jemand da wäre, der noch näher an den Löwen dran war, auch in der Winterpause, als wir es sein konnten. Und da haben wir jemanden gefunden. Er war in Belek im Trainingslager des TSV 1860 und kann mit uns deswegen so fundiert wie nur möglich über den aktuellen Löwenkosmos sprechen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute hier ist. Christian Diehl, auch Mitglied der Unternehmer für 60. Grüß dich und herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest.
Servus, grüß euch. Freut mich, dass ihr dabei sein darf.
Bist du auch gut rübergekommen? Ich meine, gleich am Jahresanfang mal ein kleiner Türkei-Trip mit 60. Gibt schlimmere Auftakte, oder?
Gibt's definitiv einen schlimmeren Jahresauftakt. Nein, ich bin gut rübergerutscht und ja, waren tolle Tage in Belek. Werden wir uns jetzt ja dann ausführlich drüber unterhalten.
Absolut. Und das machen wir heute ganz traditionell. Wir sind ja am Stammtisch, den läuten wir jetzt ein. Und den machen wir ganz traditionell und sagen erstmal auf die Löwen. Und nochmal auf ein gutes neues Jahr. Hoffentlich ein sehr positives weiß-blaues Jahr. Prost zusammen.
Prost.
Prost.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bergfest, dieser Stammtisch, der hat mir jetzt schon über die letzten Wochen so ein bisschen gefehlt. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder da sind, gesund und munter wieder da sind. Und ich habe es gemerkt, vergangenen Samstag, ich habe den Alex besucht in Passau, kleiner Tagestrip. Auf dem Weg dorthin habe ich gleich mal den Löwenmannschaftsbus überholt. Der hat ja die Mannschaft am Samstag ja abgeholt. Und habe ich schon gemerkt, es geht nicht ohne. Ganz ohne Löwen kannst du nicht durchs Leben gehen. Und deswegen schön, dass es jetzt wieder losgeht und dass auch wieder der Ball rollt. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Themen, die sich über die letzten Wochen so ein bisschen noch aufgestaut haben. Ich glaube aber, die Pause hat insgesamt doch auch mal ein bisschen gut getan. Der Dezember war dann doch vielleicht ein bisschen ereignisreicher, als wir vielleicht erwartet hätten. Allerdings mit einem sportlich ja wirklich schönen Ende. Und deswegen bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie so die Atmosphäre in Belek war. Bevor wir in die Details einsteigen und bevor uns Christian da ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wie so seine Eindrücke gewesen sind, vielleicht mal der Eindruck von Anja, Alex und mir, wie ist so dieses Gefühl des Löwenstarts ins neue Jahr? Ich kann für mich nur sagen, ich habe so den Eindruck, es ist sehr, sehr harmonisch. Es ist geerdet und ich persönlich habe Angst auf die Rückrunde, habe ich jetzt eh noch nie gehabt, aber es ist irgendwie so, ich bin relativ entspannt und bin eher neugierig, was dieses Jahr auf 60 oder für 60 zu bieten hat. Anja, wie ist es denn bei dir so?
Mir geht's ähnlich. Ich finde, man hat durch die ganze Berichterstattung so aus dem Trainingslager so ein bisschen dieses Familiäre wieder mitgekriegt, was da ist, diese Geschlossenheit. Und vor allem auch dieses Füreinander-Einstehen, finde ich, haben die Spieler ganz, ganz deutlich gemacht. Und einer, der eigentlich in vielen Interviews vorangegangen ist, ist der neue Kapitän Stefan Lex. Ich glaube, der hat sich in der Rolle auch über das Trainingslager gefunden und mich freut es wahnsinnig, weil der jetzt auch so ein bisschen nach außen geht. Und ich glaube, das tut ihm gut und ich glaube, das tut auch uns am Ende allen gut.
Ja, Stefan Lex ist wirklich ein interessantes Thema. Der hat sich in kürzester Zeit wirklich zum Kopf dieser Mannschaft entwickelt. War ja vorher immer so, es gibt wenige Spieler, bei denen man so stark merkt, wie es einem geht, wie Stefan Lex, an der Körpersprache, am Gesichtsausdruck, war oft so ein bisschen, ja, er hat immer ein bisschen belastet ausgeschaut, aber mittlerweile ist er so, der Gang ist viel aufrechter, er strahlt, er macht Witze bei Interviews. Also das ist für mich der Symbolspieler der letzten Wochen. Und anscheinend ist er ja nicht nur auf dem Platz Führungsspieler, sondern auch abseits davon. Ich habe gehört, dass er einen ganzen Spielekoffer dabei hatte im Trainingslager, also da auch teambildende Maßnahmen vorangetrieben hat. Da wurden viele Spiele gespielt. Ich habe sogar irgendwie gehört, welches waren What Do You Meme zum Beispiel. Ganz modernes Spiel. Also er hat sich da echt Gedanken gemacht und sorgt auch für die innere Hygiene des Teams irgendwie.
Ich finde, es ist irgendwie so deutlich bei ihm, so der perfekte Teamspieler. Er ist da, wenn er gebraucht wird. Und in dieser Rolle wird er jetzt gebraucht.
Ich sehe Christian schon grinsen. Es scheint so, als wären diese Eindrücke aus dem fernen München nicht so falsch gewesen. Und ich habe so den Eindruck, den hattest du in Belek auch, diesen Eindruck.
Absolut. Und gerade weil wir jetzt ja über unseren neuen Kapitän gesprochen haben, Stefan Lexi war ja im Sommer auch in Windischgarsten einige Tage vor Ort im Dillis, im Trainingslager. Und da war es eigentlich genau so, wie es der Alex jetzt vorher gesagt hat. Damals noch im Sommer war der Stefan Lex sehr introvertiert, sehr von der Körpersprache sehr zurückhaltend und schüchtern und nicht mehr wiederzuerkennen. Also es war jetzt ja so in Belek, dass natürlich schon wegen Corona gewisse Distanz da war zwischen Mannschaftsstaff und den Fans. Aber natürlich hat man sie auch im Hotel gesehen und auf dem Trainingsplatz ja sowieso. Und Stefan Lex ist nicht mehr wiederzuerkennen. Also er blüht förmlich auf in der Rolle. Und sagt ja, er bevorzugt so eine flache Hierarchie. Und also ich habe das Gefühl, dass es absolut stimmt in der Mannschaft und dass jeder merkt und weiß, dass er ein wichtiger Bestandteil ist von dem Ganzen. Und nur so kann man am Ende dann auch erfolgreich sein. Ja.
Man hatte so diesen Eindruck, es war von optimal zu sprechen, ist glaube ich immer schwierig, aber es war ein nahezu optimaler Spagat zwischen konzentrierten Arbeiten und menschlichen, wichtigen Teamgefüge mit viel Spaß, viel Lachen, viel gemeinsam. Und ich glaube, wenn man ein Beispiel dafür benötigt, was ein Teamgeist machen kann und eine gesamte Mannschaft noch eine Stufe höher heben, dann ist es das Beispiel vom letzten Jahr. Da hat ja viel funktioniert, vielleicht sogar over the top. Und das ist etwas, das lässt mich so ja wirklich positiv neugierig sein, was denn da noch passiert, weil ich glaube, auch da sehe ich ein Grinsen bei Christian. Diese dritte Liga ist doch wahnsinnig.
Ja, kann ich so nur bestätigen, sehe ich genauso. Also alles, was letztendlich auch der Trainer dann in den Medien so erzählt hat vom Trainingslager, das war auch mein Eindruck. Also es ist wirklich sehr, sehr konzentriert gearbeitet worden und es war richtig in den Einheiten immer wieder einmal mal Zunder drin, so wie es auch sein muss, dass sie die Jungs gegenseitig auch gepusht haben, ja, und das einmal laut wurde im positiven Sinne. Aber die nötige Lockerheit und der Spaß war auf jeden Fall da. Und das hat man dann auch gemerkt am Freitag beim Testspiel, wo es am Anfang noch etwas verkrampft war und die Beine schwer waren. Aber dann hat man ja förmlich vor die Spielfreude gesehen und waren auch wirklich tolle Kombinationen. Und man merkt es ja auch beim Mannschaftsjubel, also beim Torjubel dann. Das hat man ja in Dortmund ja auch schon gesehen und in Würzburg, dass dann demonstrativ sich eine richtige Traube bildet. Also vielleicht mal ohne Marco Hiller, der hinten im Kasten steht, aber dass wirklich alle zusammenkommen und sie miteinander freuen, also war wirklich toll. Ja.
Und an der Fitness dürfte es auch nicht fehlen. Ich glaube, erste Trainingseinheit nach Ankunft in Belek knapp 2,5 Stunden.
Das habe ich auch so gehört. Ich war also die ersten 2 Tage war ich ja noch nicht, aber da ist gescheit Gas gegeben worden in den ersten Einheiten, haben wir die anderen schon bestätigt. Und an der Fitness liegt es mit Sicherheit nicht. Also da sind wir gut aufgestellt. Da sehe ich überhaupt keine Probleme.
Du hast das 3:1 über Hansa Rostock schon angesprochen. Das ist ja durchaus auch ein Härtetest gewesen. Ich finde, man kann schon sagen, gegen Rostock hat 60 in den vergangenen Jahren nie wirklich gut ausgesehen. Das ist immer eine ganz harte Nuss gewesen. Jetzt wissen wir, das ist nur ein Testspiel. Aber trotzdem musst du einem Zweitligisten erstmal 3 Buden einschenken und ein 0-1 wegstecken. Das darf man jetzt auch nicht unterbewerten, wie ich finde. Aber halt
zumal es ja für beide die Generalprobe war. Also es war jetzt irgendwie kein Testspiel Anfang Juli, wo irgendwie die Mannschaften in die Vorbereitung starten, sondern es war ja wirklich die Generalprobe auf den Rück- oder auf den Restrundenstart. Deswegen absolutes Muster.
Und Christian, du hast gerade gesagt, da war am Anfang lief's noch nicht so optimal. Natürlich, Rostock ist ein schwerer Gegner und auch du hast natürlich auch schwere Beine vom Trainingslager. Aber so nach dem 0-1 war auch so ein bisschen mein Eindruck, da ist nochmal so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen. Natürlich auch dank des schnellen Ausgleichs. Aber da waren dann wirklich auch tolle Kombinationen, eine Stringenz auch zu sehen, also wirklich auch ein Plan. Und was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, dieses neue System, dieses neue Löwensystem, was wir ja in Dortmund und auch in Würzburg schon gesehen haben, mein Eindruck ist, da wurden jetzt noch weitere Stellschrauben gedreht. Das wurde jetzt verinnerlicht. Also das scheint wirklich diese neue Ausrichtung zu sein, mit der 60 in die Rückrunde oder in die weitere Rückrunde gehen wird. Fokus auf die Defensive, schnelle Konter und Kaltschnäuzigkeit. Wie war dein Eindruck von der Tribüne aus?
Ja, sehe ganz genauso und das wurde mir auch nochmal in einem kurzen persönlichen Gespräch auch mit einigen Staff-Mitgliedern so bestätigt, dass jetzt das wirklich mal da die Feinjustierung war, dass man da noch an den letzten Stellschrauben gedreht hat. Und gerade beim Testspiel hat man es ja gesehen, das 1-0 war ja eigentlich überflüssig, weil es ein Abstimmungsproblem war in der Abwehr. Aber danach, also wir haben sehr schnell dann nach vorne gespielt, schnelles Umschaltspiel und eiskalt unsere Chancen genutzt. Erstmal musst du dir halt gegen einen Zweitligisten diese Chancen ja erstmal so rausspielen. Ja, das haben wir gemacht und unsere Offensivkräfte haben das halt eiskalt ausgenutzt. Und ich meine, kommt nicht von ungefähr, dass jetzt in den letzten 3 Spielen immer der Lexi und der Cello Bär getroffen haben. Ja, also eiskalt, das war wirklich souverän verwandelt. Die Tore, das hat richtig Spaß gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, bei den, was waren wir, 80 Fans oder so, ging es schon gut ab auf der Tribüne, wahrscheinlich auch schon mit dem Hintergedanken, weil wir ja schon alle wissen oder eben nicht wissen, wann wir wieder live im Stadion jubeln dürfen. Ja. Und noch ein zweiter Punkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben nicht nur die erste Elf, sondern auch die Einwechselspieler, die er gebracht hat, Michi Kölner. Die waren gut im Spiel. Staude war stark, hat mir gut gefallen. Auch Tallig war gut im Spiel, Quirin Moll. Also wir haben wirklich Alternativen draußen noch. Und die brauchen wir aber. Die Saison ist noch lang und wir tanzen ja nur auf 3 Hochzeiten. Ja.
Wer kann das schon sagen in München? Aber du hast gerade ganz, ganz viele Punkte angesprochen und dieses Duo Cello Bär und Stefan Lex. Stefan Lex, Vertragsverlängerung bis 2023, finde ich ein gutes Signal. Übrigens auch Marco Hiller, da sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Der wird ja nicht müde zu beteuern, dass er bei 60 bleiben möchte. Das sind schon 2 Ausrufezeichen. Ja, und das sind halt einfach auch 2 Rückgratspieler. Aber dieses Duo Lex Bär, ich bin immer noch positiv überrascht, wie gut die harmonieren. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass ich sage, das sind 2 Typen, die ansonsten nicht zusammenpassen oder die sich nicht verstehen. Nein, ich finde es nur Wahnsinn, wie gestärkt sie aus diesem verwirbelten Dezember rausgekommen sind und aus der Situation das Beste rausholen und genau wissen, das kann der andere und das kann er in Anführungszeichen nicht. Und sie sind ja nicht das klassische Sturmduo, wie man es vielleicht von vor 10, 15, 20 Jahren kennt. Die sind ja auch so ein bisschen überall und nirgends. Anja vielleicht, das kannte man, also ich habe es nicht erwartet.
Ich habe es auch nicht erwartet, aber sie sind so ein bisschen von 0 auf 100 gekommen natürlich sofort. Nochmal der einleitende Satz. Sie waren da, als man sie gebraucht hat. Das ist ganz, ganz wichtig für Spieler, die teilweise von der Bank kommen, irgendwie auch nicht die Spielzeiten haben, die sie sich erhoffen, aber so spielst du dich halt rein. Und wenn du so eine Mentalität hast und weißt, du kriegst jetzt deine Chance und dann gehst du in die Vollen, ihnen ist am Ende auch nicht mehr viel übrig geblieben, als sich gegenseitig zu vertrauen. Und das gehört ja in der Mannschaft auch dazu. Das heißt, sie müssen schon mal diesen einen Schritt gehen und sagen, okay, wir zwei gehen jetzt Hand in Hand, es bleibt nur noch diese Alternative. Und sie haben das genutzt. Da ist egal, ob sie sich am Anfang verstehen oder ob sie sich nicht verstehen. Das kann aus der Situation natürlich auch rausgeboren sein. Aber ich glaube, die lachen viel zusammen. Also das ist jetzt alles nochmal ein hundertprozentiger Plusfaktor, wie das so gelaufen ist. Es hätte natürlich anders kommen können.
Aber ich finde ein sehr, sehr wichtiges Signal und einfach auch die Bestätigung dessen, auf die zwei kann man vertrauen. Worauf man momentan auch vertrauen kann, ist gute Laune, sobald im Dunstkreis der Mannschaft oder im Dunstkreis der Außenlinie Tim Linsbichler auftaucht. Das ist ja eine Faszination, wie sympathisch der Kerle ist, aber wie gut er auch vom Löwenanhang gepusht wird. Und ich finde, mal abgesehen davon, dass er natürlich noch auf sein erstes Tor in der Liga wartet, es wird ja oft vergessen, dass er im Toto-Pokal ja doch schon ein paar Mal genetzt hat, ich glaube, jeder würde ihm seinen ersten Ligatreffer von Herzen gönnen. Ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel Feingefühl des Löwenkosmos mit dabei ist. Denn Tim Linsbichler hatte wirklich einen schweren Start, gesundheitlich, verletzungsbedingt. Man sieht ihm aber diesen Willen, diesen Kampfeswillen an und auch das Potenzial. Und das ist etwas, ich glaube, dafür ist die Fanszene von 60 München auch bekannt, dass Wille, Kampf und Leidenschaft einfach honoriert wird, oder Alex?
Ja klar, also das ist wieder so ein Beweis dafür und das wird ihm gut tun. Der ist jung, der ist, wie du gesagt hast, kommt aus einer langen Verletzung und wenn du da gepusht wirst von außen, das kann dich schon zu Höchstleistungen treiben.
Und ich meine, man darf nicht vergessen, er ist 21.
Ja.
Das ist jetzt auch so ein, ich will noch nicht vom Break-Even-Point aus sportlicher Sicht reden, aber 60 kann für ihn der nächste große Schritt sein. Christian, wie hast du Tim Linsbichler denn im Trainingslager in Belek erlebt? Gelöst, angespannt, motiviert, wahrscheinlich eine Mischung aus allem, oder?
Ja, Mischung aus allem, aber schon konzentriert am Arbeiten, motiviert und der war fleißig und hat auch gute Aktionen gehabt. Und es war wirklich immer interessant bei jeder, auch beim Trainingsspiel, bei jeder guten Aktion oder so. Ja, Linzi, also er wurde wirklich da frenetisch, möchte ich schon bald sagen, gefeiert. Schade, wenn er im Testspiel eine Bude gemacht hätte, da war es nochmal richtig abgegangen da auf der Tribüne. Aber das hebt er sich auf dann für eins der ersten Pflichtspiele. Und ich sehe das genauso, dass die Fanlandschaft das schon honoriert und auch gesehen hat, dass er schwere Zeit gehabt hat jetzt zu Beginn bei uns und dass er sich halt jetzt voll reinhaut und auch das Potenzial hat. Und man hat schon gemerkt, dass ihm die Unterstützung richtig gut tut, auch wenn es ihm, glaube ich, ab und zu fast ein bisschen unangenehm war oder wenn es ein bisschen, wirkt er fast ein bisschen schüchtern. Aber der wird schon der Bub auf alle Fälle.
Und man muss ja sagen, das 3-1 hat er vor, also eingeleitet.
Ja,
ist genau. Zwar nicht als Scorer aufgetaucht, aber hat den öffnenden Pass quasi gespielt auf die rechte Seite. Also er tritt schon in Erscheinung.
Auch ja, absolut.
Das ist der Punkt, ich bin ja auch Eishockey begeistert, wo ich mir manchmal denke, auch im Fußball wäre es manchmal nicht so verkehrt, den Vorvorbereiter auch zu nennen. Weil oftmals ist das ja wirklich der entscheidende Pass oder die entscheidende Einleitung eines Tores. Und das ist eigentlich schade. Da tauchen so viele Spieler in Vorlagenstatistiken nicht auf, obwohl sie eigentlich den entscheidenden Pass gespielt haben. Das ist für mich jetzt das passende Beispiel dafür. Ja, es ist nur ein Testspiel gewesen, aber grundsätzlich maßgebliche Beteiligung an einem Treffer und das muss man auch einfach anerkennen. Ebenfalls ein junger Spieler, der in den letzten Wochen so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, ist Leandro Morgalla. Ich bin ja sehr, sehr neugierig. Über die Talentschmiede, Christian, werden wir nachher gleich nochmal sprechen über das NLZ, auch mit Blick auf die Unternehmer für 60. Aber wie hast du ihn gesehen? Ist es jemand, wo du glaubst, dass er den ein oder anderen Akzent in der Rückrunde vielleicht setzen kann in dieser Löwenelf?
Glaube ich schon. Also ich fand es sehr, sehr wichtig, dass er jetzt mitfahren durfte. Und er hat wirklich mehrmals unter Beweis gestellt, also dass er schon ein Ausnahmespieler eigentlich ist für sein Alter. Man gehört natürlich viel dazu die nächste Zeit. Er muss im Kopf frei bleiben. Aber ich glaube, unsere Verantwortlichen sind auch die Richtigen dafür, dass der Junge auch die Bodenhaftung behält. Und muss natürlich verletzungsfrei bleiben, aber der hat eine große Zukunft vor sich, hat er jetzt nicht umsonst in der deutschen U18 auch debütiert bei diesem Turnier, was das war, glaube ich, in Israel. Also hat wahnsinnige Anlagen und wurde auch super, oder die Jungen sind super integriert im Team. Das merkt man auch und freue mich drauf. Also ich würde es ihm wünschen, dass er einige Einsätze bekommt und würde es ihm auch ohne Bedenken zutrauen, dass er da dritte Liga mitspielen kann.
Weil du gesagt hast, die Bodenhaftung nicht verlieren. Ich habe mir vorher das Interview angeschaut mit ihm bei Löwen-TV. Da wirkt er für 17 schon sehr reflektiert und spricht sehr klar und hat wirklich, ist kein Phrasendrescher, sondern der sagt gerade aus, was er denkt. Und ist wirklich, also hat mich echt beeindruckt. Mhm. Ist auch so ein Zeichen dafür, dass der einfach was im Kopf hat. Nicht nur oder nicht Gefahr läuft, eben dann abzuheben, wenn es mal läuft.
Das halte ich aber auch für sehr, sehr wichtig. Na, also ich glaube, die Bodenhaftung wird ihm bei 60 schon noch, wenn sie denn noch irgendwo fehlen würde, schon noch eingebläut. Aber es ist halt auch dieses Familiäre und Chancen eröffnen. Und aber trotzdem, das kann ein ganz großes Thema sein. Und wenn du, wieder wahrscheinlich typisch 60 so ein bisschen, wenn du echt bist, wenn du Leidenschaft zeigst, dann hast du beste Voraussetzungen, dass das funktioniert. Und dann haben wir noch einen Michael Köllner, der, ich glaube, so gelöst wirkt wie seit langem nicht mehr, der dann auch bekannt dafür ist, dass er auch mal auf junge Spieler setzt, dass er die weiterentwickelt. Und deswegen, glaube ich, können wir da sehr, sehr gespannt sein. Übrigens ein sehr schöner Satz von Michael Köllner. Der Geist von Belek ist eingepackt. Das ist quasi die Flaschenpost aus der Türkei. Einfach, vielleicht ist es auch keine Flaschenpost, vielleicht ist das ja auch ja der gute Geist aus der Flasche. Einmal rubbeln und dann wünschen wir uns einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde von 60 München. Jetzt haben wir über sehr, sehr viele positive Sachen gesprochen und da bin ich immer, es macht mir fast ein bisschen Sorgen, es ist zu positiv. Die Frage ist jetzt fies, Christian, aber ist dir eine Baustelle aufgefallen, wo 60 München mit Blick auf die Rückrunde noch arbeiten müsste? Oder irgendwas, was vielleicht nicht zu 100% Sonnenschein ist?
Baustelle direkt eigentlich nicht. Wir haben ja, also wir sind oder im Staff sind sie ja alle auch sehr, sehr vorsichtig und gewissenhaft. Ich glaube, dass nicht ums von ungefähr kommt, dass wir so wenig Corona-Fälle haben. Wir momentan ja auch Glück haben, jetzt wenig Verletzte. Der Kader ist ziemlich komplett. Auch die Abwehr hat sie die letzten Spiele schon und auch im Trainingslager relativ gut stabilisiert. Stefan Salga ist ja der Ruhepol hinten. Semih Belkahir hat wieder seine Sicherheit gefunden. Sowas kann man wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Das 1:0 gegen Rostock oder das 0:1 war natürlich ein Abstimmungsproblem. Sowas sollte halt möglichst wenig vorkommen, aber große Baustellen, also Torwart ist sowieso eine Bank, unsere Fans sind eine Bank, vielleicht ist das eine Baustelle, dass die Fans nicht ins Stadion dürfen, ja, weil man halt dann schon unser sogenannter Heimvorteil halt nicht so ist, wie er sonst wäre. Ansonsten gibt's für mich eigentlich nur Zuversicht und Optimismus.
Das ist ungewohnt im Löwenkosmos. Da läuft ja mir gerade eiskalten Rücken runter. Das ist aber das ist auch so ein bisschen die Vorfreude auf diese Saison. Und bevor wir jetzt einsteigen mit dem Ausblick auf die nächsten beiden Spiele, gehen wir einmal ganz kurz ab in die Werbung, haben wir noch einen Tipp für euch und dann melden wir uns gleich zurück.
Werbung!
Lieber Alex, hast du schon Vorsätze fürs Jahr 2022?
Nee, mache ich mir eigentlich nie, ehrlich gesagt.
Weil du sie nicht einhältst. Wie wär's denn zum Beispiel mit einem Sixpack?
Schwierig umzusetzen, aber man kann sich's ja mal vornehmen, ja.
Wenn ich jetzt sage, dass ich da einen Tipp hätte für ein Sixpack, wo du dich noch nicht mal bewegen musst, sondern dass man dir quasi nach Hause schickt.
Das hört sich nach Bier an.
Ja, grundsätzlich ja, aber ich in dem Fall ist es das Sixpack von Manscaped, das Performance Package 4.0. Pflegeset für den Mann, nicht nur jetzt ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen, nein, das ist auch was fürs neue Jahr, wenn du quasi richtig frisch reinstarten möchtest. Kann ich dir nur ans Herz legen. Dabei ist der Lawnmower 4.0 der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Da ist der Crop Reviver dabei, dann das Intim Toner Spray, dann ein Ohren- und Nasenhaartrimmer, ein Kulturbeutel, die passende bequeme Boxershort dazu und das alles in einem wunderbaren Pack für dich zu Hause oder auch für Freunde. Ne? Also für den Start ins neue Jahr, glaube ich, genau das Richtige.
Wahnsinn, das klingt geil. Perfekter also, Start ins
Jahr 2022. Euch zu Hause merken, Manscaped Shop, einfach mal stöbern. Da ist bestimmt was für euch dabei. 20% Rabatt mit dem Code BERGFEST20, versandkostenfreier Einkauf.
Werbung Ende.
Da sind wir zurück und wagen jetzt wirklich den Ausblick auf das, was dem TSV 1860 München in den nächsten ja, 1,5 Wochen blüht. Denn, ja oder die nächste Woche, wir haben ja gleich zwei wirklich wichtige Spiele. Lasst uns bitte zuerst auf die Liga gucken. Das ist ja auch nicht irgendein Spiel, das zum Start der Rückrunde da naht, sondern es kommt der SVW in Wiesbaden nach Giesing. Und sind wir uns, ich würde es jetzt mal überspitzt ausdrücken, es ist wegweisend, denn der Sieger dieses Spiels, der klopft einfach mal wirklich ans erste Drittel dieser Tabelle an. Und es ist kein Endspiel oder so, aber du kannst natürlich mit einem Sieg direkt jetzt zum Start gegen eine Mannschaft wie Wien Wiesbaden, die in derselben Situation in gewisser Weise steckt, du kannst eine Aufbruchsstimmung erzeugen sondergleichen. Anja, würdest du das unterschreiben?
Würde ich genauso unterschreiben. Ich bin allerdings immer so ein bisschen ein Schisser vor Wien Wiesbaden. Ich finde die ja schon immer sehr, sehr stark. Und die haben, glaube ich, im Trainingslager auch ihr Testspiel gewonnen.
Gegen den KV Mechelen, belgischer genau. Erstligist.
4-2, allerdings nicht nach 90 Minuten, sondern nach 100, haben es 110 gespielt, 120.
Ja, also ich glaube, zweimal 60 Minuten. Mit schweren Beinen noch ekliger. Die sind dann auch fit, das kann man jetzt schon sagen, wenn die nach dem Trainingslager noch 120 Minuten gehen. Wird ein Wenn beide Mannschaften abrufen, was sie im Trainingslager feinjustiert haben, dann wird es eine großartige Partie.
Ja, vor allem sind die gut drauf. Die haben vor der Winterpause, ich glaube, aus den letzten 8 Spielen nur 1 verloren. Ich habe mich vorher ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil ich mit Maxi Thiel telefoniert habe. Altöttinger im Dress von Wien Wiesbaden, der sich auch schon freut auf das Spiel. Also die haben einen starken Saisonstart gehabt, haben dann einen riesigen Durchhänger gehabt, auch den Trainer ausgetauscht, von Rüdiger Rehm zu Markus Kaczynski. Und jetzt unter Kaczynski haben sie sich echt wieder sehr stabilisiert. Und da habe ich Bedenken, weil Anja sagt schon, wir haben gegen Wien Wiesbaden selten wirklich gut ausgeschaut.
Kleiner Funfact an der Geschichte. Wir haben schon mal gesagt, Wien Wiesbaden gehört zu den ekligst bespielenden Teams der dritten Liga. Und die Bilanz ist total kurios. 9-mal haben sich 60 und Wien Wiesbaden bisher getroffen. Es gab davon 6 Unentschieden.
Ja.
2 Siege für 60, nur ein Sieg für Wien Wiesbaden.
Okay.
Unentschieden wäre so dieses typische Ergebnis für so ein Spiel, oder Christian?
Ja, eigentlich schon, aber wir haben heuer schon oder die Saison schon so viele Unentschieden gespielt. Ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass wir gewinnen. Ja, habe ich überhaupt keine Zweifel. Wir müssen auch gewinnen, um jetzt gleich wieder ein Zeichen zu setzen. Und ich denke, die Mannschaft trainiert jetzt nochmal gut. Ab morgen geht's ja dann wieder los, Dienstag. Und die sind richtig heiß und auch ohne Zuschauer. Es ist trotzdem unser Heimspiel im 60er Stadion. Die hauen wir weg, habe ich Angst.
Das ist mein Wort. Das
unterschreiben wir so.
Lass mal direkt so stehen, ist notiert, Folge 42, Wiesbaden, die hauen wir weg. Wiesbaden im Gegensatz zu 60 hat ein Corona-Problem, zumindest ein kleines. Denn es gab zwei positive Tests im Trainingslager.
Stand Montagabend, wir müssen dazu sagen, Montagabend nehmen wir auf. Es kann natürlich sein, dass sich da noch was tut im Laufe der nächsten Stunden. Deswegen.
Genau, es geht darum, das Team war im Trainingslager in Oliva Nova und dort haben sich Armin Faruk und Robin Rosenberger mit dem Coronavirus infiziert. Die sind, Stand Montagabend, in Quarantäne noch in Spanien. Die durften also die Rückreise gar nicht antreten. Da muss man jetzt natürlich auch abwarten. Wir wissen ja nicht, also dieses Omikron kann sich schnell ausbreiten. Der Coronavirus ist auch so, dass er sich ein paar Tage im Körper erstmal hält, bis er dann auffällig wird. Ne? Also ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber zum Beispiel in der deutschen Eishockeyliga purzeln gerade die Spiele. Nur mal so für den Hinterkopf. Aber
das Szenario aus der DEL, das wünschen wir uns für die dritte Liga nicht, weil wenn da ganze Mannschaften in Quarantäne müssen.
Ja. Ich glaube, es ist aber auf jeden Fall so, dass diese Spieler, die quasi da im Ausland Corona kriegen, so war es jetzt bei King of the Court beim Beachvolleyball auch, die dürfen erst nachfliegen, wenn der PCR-Test negativ ist. Also die kommen gar nicht erstmal zurück, solange der Test positiv bleibt.
Ja. Es ist wirklich eine harte Geschichte und die werden vom Geschäftsführer von WN Wiesbaden, von Paul Specht, vor Ort noch betreut. Also der ist da vor Ort noch geblieben, aber das ist eine psychische Belastung vom anderen Stern. Vielleicht an dieser Stelle, bevor da Gedanken aufkommen, bei 60 München ist der komplette Staff jetzt durchgeimpft. Also das ist jetzt keine 100%iger Schutz davor. Na, man muss immer noch aufpassen und sich an ganz viele Regeln halten. Abstand, Hände waschen, genau gucken, mit wem man Kontakt hat. Na, also das gilt für Sportler noch mehr als im normalen Leben. Aber es ist zumindest die Basis geschaffen, dass man gut vorbereitet ist. Aber an dieser Stelle.
Es war jetzt bei 60 auch so im Trainingslager, oder? Die hatten eine eigene Etage im Hotel, was ich gehört habe. Stimmt das?
Genau, das ist richtig. Also sind natürlich alle schon mal gesund aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen, wo man dann schon auch sagen muss, das haben sie mit Sicherheit alle vorsichtig und diszipliniert verhalten. Und es war also wirklich so, dass die Mannschaft im Hotel eigene Etage gehabt hat, auch separat gegessen hat. Du hast also die Mannschaft im Hotel eigentlich nur mal kurz gesehen mit Maske, wenn die halt aus dem Hotel raus sind zum Training, ja. Und wenn man sie mal unterhalten hat, war es eigentlich im Freien auf dem Weg zum Training dann auch mit Abstand, ja. Und es wurde auch aus meiner Sicht völlig zu Recht dann auch dieser offiziell geplante Fanabend ja abgesagt. Und eigentlich in Abstimmung mit uns Fans und jeder war wirklich so vernünftig und hat gesagt, hey, wir haben jetzt dann zwei englische Wochen und es steht ja wirklich viel auf dem Spiel. Also waren wirklich alle sehr, sehr vernünftig, sowohl Mannschaft als auch Staff, als auch die Fans, muss man wirklich sagen.
Da muss man, ich hoffe,
dass morgen, Dienstag, wenn es losgeht, dass alle dann negativ getestet die Vorbereitung auf Wien Wiesbaden beginnen können.
Da muss man, glaube ich, Günter Gorenzlacher großes Lob aussprechen, der oberste Aufpasser ist, was das angeht. Kann man ein bisschen belächeln, dass er ja auch zu Hause irgendwie die Maske getragen hat an Weihnachten, damit er sich auch nicht infiziert. Wie gesagt, kann man belächeln, aber für die Sache ist absolut top.
Also Günter Gorenzel, mega professionell im Umgang mit Corona. Sicher, wie du sagst, Alex, man kann es ein bisschen belächeln und sagt vielleicht der ein oder andere, es ist zu vorsichtig, aber dadurch, dass wir keine Corona-Fälle haben momentan, muss ich sagen, alles richtig gemacht bisher.
Ja. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das fand ich ziemlich interessant, weil da hat er ja auch darüber gesprochen, dass natürlich seine Frau das jetzt auch nicht so toll findet, wenn er daheim die Maske trägt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder er hat, die finden das sicherlich auch nicht so toll. Aber er hat ja schon gesagt, er kann jetzt halt nicht in aller Seelenruhe da am Tisch sitzen, wenn seine Kinder quasi davor mit anderen Kids herumgeturnt sind und er dann zur Mannschaft geht. Deswegen ist er dann separat, trägt die Maske und er hat ja auch gesagt, er kann es ja von niemandem verlangen, wenn er es selber nicht vorlebt. Und er lebt es wirklich, wirklich krass vor. Und fettes Lob, wenn man es so durchziehen kann in so einer Position. Krass.
Ich ziehe da wirklich den Hut vor Günter Gorenzel. Und in Anlehnung an Fluch der Karibik würde ich sagen, Captain Günter, Hüter des Corona-Kodex. Absolut. Nichts anderes. Chapeau. Ja. Also wirklich Wahnsinn. Und ja, es stehen entscheidende Wochen an. Dieser Januar ist ziemlich krass, was so die Spiele angeht, die auf 60 München warten. Über das Spiel in der Liga, den Auftakt gegen Wien-Wiesbaden, haben wir schon gesprochen. In der Liga wartet dann Türkgücü München, Kaiserslautern und Viktoria Köln. Das ist allesamt keine Laufkundschaft.
Viktoria Köln ohne Aaron Berzel.
Ohne Aaron Berzel, ja. Das war ein kurzes Gastspiel. Türkgücü
mit neuem Trainer.
Türkgücü mit neuem Trainer. Aber Heraf. Das ist jetzt nichts Neues.
Ich finde den Namen Heraf irgendwie lustig. Das hört sich so an, so.
Die übrigens alle auf der Tribüne saßen am Freitag beim Testspiel gegen Hansa Rostock, also der neue Trainer mit Max Kotny, Co-Trainer, also waren, denke ich, 7, 8 Offizielle von Türkgücü München waren auf der Tribüne gesessen.
Haben sie sogar angekündigt, glaube ich. Also ja, der Herr Raff hatte das angekündigt in irgendeinem Interview davor.
Apropos Türkgücü, kleiner Funfact noch zum Gegner Wien Wiesbaden von 60 München. Wien Wiesbaden ist nämlich ausgeschieden schon im November aus dem hessischen Landespokal und zwar gegen Türkgücü Friedberg.
Aha.
Kleiner Funfact. Ich wollte es nur einfach reinschmeißen, der Faktenfloh hat wieder zugeschlagen. Es tut mir leid. Ja, aber da gibt's ja noch den DFB-Pokal. Das ist ja dieses Turnier, wo nur noch eine bayerische Mannschaft mit dabei ist. Da muss 60 einfach die weiß-blauen Farben hochhalten. Es geht gegen den Karlsruher SC und natürlich müssen wir auch einen ganz kurzen Blick darauf werfen. Und da wir, glaube ich, allesamt nicht so wirklich in der KSC-Bubble drin sind, haben uns nochmal Hilfe geholt und zwar von den Podcast-Kollegen der Wildpark-Bruddler. Da habe ich mich mit dem Niklas nochmal unterhalten. Auf was muss sich 60 München denn jetzt einstellen? Wie ist die Lage beim Karlsruher Sportclub? Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen hier mein kleines Gespräch mit dem Niklas vom KSC-Podcast. Ja, der Pokalabend wirft jetzt langsam schon seine Schatten voraus. Jetzt ist es noch knapp eine Woche. Dann kreuzen 60 München und der KSC die Schwerter oder die Schienbeinschoner, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte.
Die Schienbeine.
Aber, ja, die Schienbeine kreuzen. Ah, die können aber auch brechen. Aber wir müssen natürlich noch mal kurz über den KSC sprechen, denn jetzt steht, wie gesagt, dieses Duell vor der Haustüre. Und wir haben uns schon mal mit den Kollegen der Wildpark-Bruddler unterhalten und der Niklas hat sich nochmal Zeit für uns genommen. Wir kennen uns ja gut und auf dem kürzesten Dienstwege haben wir gesagt, wir müssen nochmal schwatzen.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier bei euch sein darf. Hat mir sehr gut gefallen das letzte Mal. Und da habe ich mir gedacht, why not? Ich bin gerne wieder Teil eures Podcasts. Finde auch geil, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Auch ein geiler Name, Giesinger Bergfest. Damit kann ich auch was verbinden, obwohl ich gar kein Bayer bin. Aber jetzt ja auch schon seit 2016 als Zugroster. Und vielen Dank, dass ich nochmal hier sein kann und gerne bin ich dabei.
Ich würde dir jetzt eigentlich so ganz gern so ein bisschen die Favoritenrolle zuschieben, aber du grinst schon. Und,
vergiss es.
Das vergiss lässt du es. Gar nicht zu, gell?
Favoritenrolle, nein, bitte nicht. Damit haben wir echt miserable Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit.
Aber ich glaube, es ist wirklich so. Wir haben uns ja in unserem ersten kleinen Gespräch da letztes Jahr, ist ja lange her, letztes Jahr,
ja,
haben wir uns ja schon unterhalten, dass die Ausgangslage für beide Teams, sowohl für 60 München als auch für den KSC eigentlich ist, vermeintlich das leichteste Los, aber genau deshalb das gefährlichste.
Ja, absolut. Also auf dem Blatt, ich glaube, wir haben es schon besprochen, auf dem Blatt für uns wahrscheinlich auch der leichteste Gegner, wenn man jetzt nur auf die reine Liga-Zugehörigkeit guckt. Aber auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es ist ein wirklich, wirklich schwerer Gegner. Ihr seid mindestens genauso heiß wie wir auf das Spiel. Ich glaube, da werden alle alles reinhauen, was geht. Es steht ein Haufen Geld auf dem Spiel. Da sind wir bei der ersten Parallele von den Löwen und dem KSC. Beide Vereine finanziell, sage ich mal, nicht auf Rosen gebettet. Also da kann für uns beide extrem viel auf dem Spiel stehen. Ist, glaube ich, fast 1 Million Euro nochmal on top, wenn ich es richtig gelesen habe. Und es ist für euch sowie für uns einfach eine Stange viel Geld. Und damit können wir auf jeden Fall richtig viel, viel anfangen nochmal. Ja, also Drittligist hat gar nichts zu bedeuten im Pokal. Wir haben es ja schon ganz oft gesehen, wie viele unterklassige Mannschaften Bundesligisten rausgekegelt haben. Von daher gebe ich auf die Liga-Zugehörigkeit jetzt auch gar nicht so viel und glaube, dass es einfach echt ein richtig, richtig offenes Ding wird.
Wenn wir jetzt mal wirklich rein auf das Sportliche gucken, klar, auf dem Papier hat der KSC einfach die insgesamt ein bisschen besseren Karten. Da glaube ich, da sind wir uns einig, auch wenn wahrscheinlich sportlich das Ganze jetzt nicht der Mega-Unterschied wahrscheinlich sein wird. 60 ist eine Wundertüte in diesem Jahr. Das muss man so konstatieren. Ihr seid es auch. Deswegen ist die Frage, was erwartet 60 München in Form des KSC denn auf Giesings Höhen, dass ja, die ja leider dann ohne Zuschauer sein werden. Das ist das, was richtig wehtut. Ich hatte mir eigentlich schon mal darauf gefreut, dass wir zwar mit einem Bierchen da uns auf Giesings Höhen treffen, wird ja nicht der Fall sein. Aber auf was kann sich denn 60 einstellen? Der KSC kommt frisch aus dem Trainingslager in Estepona. Genau. Kleiner Funfact, 60 war da vor 5 Jahren oder 6 Jahren auch schon mal, da ging es dann langsam bergab. Also ich möchte, das wünsche ich euch jetzt nicht. Aber ihr habt ich schmeiß gleich mal den einen Winterneuzugang rein. Daniel O'Shaughnessy ist gekommen, das ist euer einziger Winterneuzugang.
Respekt, du hast ja gleich auf Anhieb richtig gut ausgesprochen. Also der Boris und ich, wir haben lange geübt.
Okay.
Ja, also Daniel O'Shaughnessy, ich glaube, man verschluckt das G so ein bisschen, ist ein sehr namhafter Neuzugang, weil er ist finnischer Nationalspieler, hat für Finnland die komplette EM gespielt in der Innenverteidigung kommt von HJK Helsinki, ist schon seit dem 1.12. bei uns, ist aber erst ab dem 1.1. spielberechtigt oder seit dem 1.1. spielberechtigt. Ja, der bringt, glaube ich, eine ganze Menge Qualität mit und es ist auch für uns KSC-Fans immer wieder schön und auch manchmal auch noch verwunderlich, wenn dann so internationale Klasse in Anführungszeichen bei uns plötzlich mit dabei ist. Mit HJK Helsinki ist er mehrfach Meister geworden. Gut, das ist jetzt die finnische erste Liga. Das kann man jetzt auch, bleibt jedem überlassen, wie man das beurteilt. Das ist natürlich nicht das allerhöchste Niveau im Vergleich zur zweiten Liga, aber dass der einiges an Erfahrung mitbringt, an Zweikampfstärke, ist ein riesiger Hühner, hat einen sehr stabilen und sehr präzisen linken Fuß vor allem. Also wir glauben, es ist ein echter Gewinn. Es ist ein junger Mann, der jetzt selbst gerade sagt, er möchte einen nächsten Schritt gehen in seiner Karriere, möchte sich in Deutschland etablieren wir freuen uns extrem drauf. Der Boris, der wohnt ja in Gibraltar und war in Estepona vor Ort und hat sich beide Testspiele von uns live angeschaut. Ich habe es mir auch angeguckt im Livestream. Ja, und da hat er beides Mal eine richtig gute Figur abgegeben. Also wir haben im ersten Testspiel 0-0 gegen Brügge gespielt, immerhin Champions League Teilnehmer. Wir sind zwar in ihrer Gruppe relativ abgeschlagen, aber belgischer Meister und ja, die Mannschaft hat auch einen schlappen Etat von 160 Millionen Euro, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Also das ist schon ein europäisches Gewicht, gegen den wir eine ganz gute Figur gemacht haben. Und auch er vor allem, also dafür, dass er erst seit dem 1.12. bei uns ist, finde ich, hat er sich ganz gut schon eingebracht und eine relativ solide Leistung da in der Innenverteidigung abgeliefert, die ein oder andere Sense auch mal ausgepackt. Also das ist einer, der liebt den Zweikampf. Und selbst wenn es jetzt hier dann im Januar gegen die Löwen geht und es wird wahrscheinlich nicht sonderlich warm sein hier bei uns in München. Das hast du jetzt auch schon mitbekommen. Die letzten Tage waren noch etwas eisig. Da fühlt er sich pudelwohl. Also ich glaube, je kälter, desto besser für ihn.
Es ist ein Neuzugang für die Innenverteidigung.
Genau.
In erster Linie. War da wirklich Nachholbedarf?
Ja, da war in dem Sinne Nachholbedarf, dass da einfach nicht der allergrößte Konkurrenzkampf geherrscht hat, weil Robin Bormuth und Christoph Kobalt die namhafte Innenverteidigung gebildet haben. Sehr stabiles Duo, haben beide sich sehr gut weiterentwickelt, sind auch schon Bormuth in der zweiten Saison, Kobi ist schon länger bei uns, hat sich sehr gut etabliert in der Innenverteidigung. Beide noch relativ jung, mit viel Potenzial, aber schon sehr gestanden. Bormuth auch schon Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf gemacht. Ja, dann hat sich Robin leider verletzt gegen Ende vergangenen Jahres und rehabilitiert sich noch zu Hause, war nicht im Trainingslager mit dabei, macht individuell Programm. Und Daniel ist vor allem dafür da, auch da den Konkurrenzkampf anzukurbeln. Also wir haben da schon auch ein bisschen spekuliert, vielleicht spielen wir dann doch mit Fünferkette oder nicht. Auf jeden Fall sind es jetzt 3 namhafte Innenverteidiger, die potenzielle Stammspieler sind. Und ich glaube, das wird einfach eine Bereicherung sein. Die werden sich da ergänzen, die werden sich da pushen. Und es bleibt einfach abzuwarten, wer dann jetzt endlich spielt. Robin ist, glaube ich, auf jeden Fall für das Pokalspiel noch nicht fit. Der macht individuelles Programm, wurde auch operiert vergangenes Jahr, wird wohl wahrscheinlich erst im Februar wieder mitmischen können. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, dass wir Daniel O'Shaughnessy bei euch Löwen in Giesing von Anfang an sehen werden in der Innenverteidigung.
Wenn ich mir so die Aufstellung der letzten Wochen oder dieser Saison des KSC so ein bisschen angucke, dann fällt auf, ihr setzt auf ein 4-3-3-System. Und ich sag mal so, die namhaften jetzt aus meiner Sicht, die namhafte Mittelfeldachse des KSC, die macht namentlich was her und das sind Jerome Gondorf und Marvin Wanicek. Also das ist schon, wenn du die beiden in der Mitte hast, da ist Kreativität und da ist Durchsetzungsvermögen auf dem Platz. Und würdest du mir da widersprechen als externer KSC-Beobachter, der ich ja automatisch bin, dass das eigentlich das absolute Rückgrat des KSC-Spiels ist und das muss eigentlich das Ziel der Löwen sein, die so ein bisschen, ja, da so ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen.
Nein, absolut. Vor allem, du hast zwei Substantive genannt, die sehr gut auf die Spieler passen. Also Marvin Wanicek ist der Motor, der Junge kann laufen, das ist unfassbar, der hat eine Pferdelunge und der ist der kreative Antreiber. Also der ist derjenige, der die Bälle verteilt und Jerome Gondorf, der ist mehr so die Wildsau. Also gegen den willst du nicht in Zweikampf gehen, der ist fast schon so Kategorie Mike Franz.
Fühlt sich im Wildpark bestimmt wohl, ne?
Absolut, der fühlt sich pudelwohl.
Sorry, der war zu naheliegend.
Alles gut, alles gut. Nee, die ergänzen sich wirklich wunderbar. Also Diego ist da so im Mittelfeld der Abräumer und Marvin ist der Kreative, der die Bälle verteilt und auch gerne auch mal von der zweiten Reihe abzieht. Dass er eine Klebe hat, hat man gegen Schalke gesehen. Auf Schalke vergangenes Jahr Traumtor aus 30 Metern erzielt zum 2:1 Auswärtserfolg. Ja, und einen hast du vergessen, den musst du unbedingt auf dem Zettel haben, beziehungsweise die Löwen müssen den auf dem Zettel haben. Das ist Tim Breithaupt, unser U20-Nationalspieler. Sechser im defensiven Mittelfeld. Der ist gerade mal 20 Jahre alt, jung, aber unfassbar abgeklärt, was der abzieht diese Saison. Kommt aus der eigenen Jugend, ist ein Eigengewächs, umso schöner und umso mehr hat es uns gefreut, dass der so eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen hat und dass Eiche auch gesagt hat, yo, ich hau die Jungen rein, wenn es Talente gibt und die uns direkt helfen können und eine steile Lernkurve zeigen, dann setzt er auf solche Spieler und das schnickt sie natürlich dann auch in seinem Transfermarkt wieder, Marktwert wieder, wenn du siehst, der ist jetzt zum Beispiel bei einem Marktwert von 1,5 Millionen, der war im vergangenen Jahr im Februar noch bei 150.000, also das ist wirklich ein Spieler, den haben unsere Fans auch schon zum Spieler der Hinrunde gewählt. Der allererste Brudler Award, den wir uns im Podcast etabliert haben, der ging an Tim Breithaupt und vollkommen zu Recht. Also der Junge ist unfassbar klasse.
Haben wir noch einen vergessen aus Löwensicht, den wir im KSC-Trikot definitiv im Hinterkopf behalten sollten für dieses Duell auf Giesingshöhen?
Ja, ihr müsst natürlich immer auf Philipp Hofmann aufpassen. Also das ist halt der Top-Stürmer der Liga. Der ist eine Waffe. Es gibt Tage, da ist er nicht aufzuhalten, selbst wenn man ihn doppelt. Einfach unfassbar geiler Stoßstürmer. Riesig groß, kann Bälle festmachen, hat eine richtige Klebe, braucht oft nur eine Chance, dann ist er drin. Wenn der einen guten Tag hat, wird es extrem schwer. Also da bin ich schon der Meinung, das ist ein Unterschiedsspieler in unseren Reihen. Ein Unterschiedsspieler, der wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht mit dabei sein wird, ist auch Kyungrok Choi, der einen sehr gute Technik verfügt, sehr gute Entwicklung auch genommen hat. Absoluter Unterschiedsspieler, wie auch Mike Franz bei uns im Podcast gesagt hat, der Liga, aber leider verletzungsbedingt nicht dabei. Ja, aber dennoch, ich glaube, wir können uns einfach auf ein wirklich tolles Spiel freuen. Es wird natürlich, alle werden alles reinwerfen und mal schauen, wer den besseren Tag erwischt.
Absolut. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf die Bilanz der KSC und 60 München haben sich bisher 59 Mal getroffen. Die Bilanz ist unfassbar ausgeglichen. 23 KSC-Siege, 12 Unentschieden, 24 Löwensiege. Und einmal gab es schon dieses Pokalduell tatsächlich. Es gab's und das ist noch gar nicht so lange her. Oh,
jetzt bin ich gespannt.
Ja, das war am, jetzt muss ich selber kurz nachrufen, dass ich dir keinen Schmarrn erzähle. Erste Runde DFB-Pokal in der Saison 2016-17, 2:1 Erfolg für 60 München in der Allianz Arena damals. War allerdings die Saison, in der 60 dann abgestiegen ist. War also ja, nicht mal, das beste Omen, ne? Also,
das würdest du jetzt aber auch nicht so unterschreiben, wenn das wieder so kommen würde. Gut, aber vom Abstieg seid ihr jetzt auch wieder etwas entfernt, ne?
Ja, hat sich mittlerweile ein bisschen verbessert, die Ausgangslage. Abschließend wirklich die letzte Frage. Klar, schwer jetzt das wahrscheinlich aus deiner Sicht zu sagen, einem Löwenfan, aber wo ist der KSC zu knacken?
Ja, also wo der KSC zu knacken ist, sehr oft war es so, das ist uns auch im Hinrundenrückblick aufgefallen, ganz oft waren wir uns einfach selbst geschlagen. Also ganz oft haben wir dilettantische Gegentore bekommen. Auf unseren PKs ist seitens Christian Eichner ganz oft das Wort Slapstick gefallen. Also wir neigen dazu, individuelle Fehler zu machen, die man tunlichst nicht machen sollte. Egal ob in der zweiten Liga oder in der dritten Liga oder im DFB-Pokal. Also ganz oft gibt es einfach diese Unkonzentriertheiten hinten drin, die wir uns selber nicht erklären können. Und es ist einfach ganz oft eine gewisse Inkonstanz auch da im Spiel. Und dass diese Unkonzentriertheit natürlich der Vergangenheit angehören. Das im Trainingslager wurde da nochmal der Fokus drauf gelegt. Mit Daniel O'Shaughnessy, den wir gerade thematisiert haben, haben wir eine neue Stütze in der Innenverteidigung. Und es bleibt natürlich nur zu hoffen, dass diese Unkonzentriertheiten sich abstellen. Aber ganz oft hatten wir teilweise echt Gegentore mit dabei, aus individuellen Fehlern heraus, da haben der Boris und ich einfach nur an den Kopf gelangt und ich saß Samstagmittag auf der Couch und habe gedacht, ist das eigentlich euer Scheiß ernst? Ich hoffe mal, dass wir das abgestellt haben. Das sind so die Geschichten, wo ich sagen würde, da waren wir auf jeden Fall in der Hinrunde in der zweiten Liga extrem anfällig und haben uns da die ein oder andere Bude fast schon selber eingeschenkt. Ja, ich hoffe, dass es natürlich nicht mehr der Fall sein wird. Das ist so das, was wir eigentlich am meisten zu kritisieren haben. Sonst war das eigentlich phasenweise teilweise echt stabil, bis halt eben auf diese Inkonstanz durch diese individuellen Fehler, die ich dann gerade abgesprochen habe.
Okay, mit individuellen Fehlern haben wir uns in der Hinrunde bei 60 München durchaus auch das ein oder andere Mal beschäftigen müssen. Könnte ein lustiges Spiel werden in Giesing.
Du, das glaube ich absolut. Ich freue mich extrem drauf.
Absolut. Niklas, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast fürs Bergfest, für einen kleinen KSC-Ausblick in Richtung DFB-Pokal.
Freilich.
Wir beide freuen uns immens drauf und auf einen geilen Pokalabend, wenn auch voll leeren Rängen, aber ein Highlight für die Saison auf jeden Fall.
Absolut, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch ein gutes Spiel, gute Unterhaltung. Ich glaube, das wird geboten sein, wenn zwei absolute Traditionsvereine aufeinandertreffen. Finde ich immer wieder geil. Und ich freue mich drauf.
Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen, in dem Fall in Richtung Wildpark, in dem bei uns eigentlich um die Ecke, dann hockst du ja auch in München. Aber liebe Grüße an die KSC-Community und wir machen weiter hier beim Bergfest.
Servus, vielen Dank.
So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich vorbereitet auch auf das KSC-Spiel. Und lieber
ich Alex, übrigens, Flo, schon so. Ich finde es sehr, sehr löblich, wie du diesen Spieler, den ich nicht aussprechen kann, ausgesprochen hast. John O'Shaughnessy oder so. Und was mich am allermeisten überrascht hat, ist, dass er Finne ist.
Der klingt eher so wie ein Ire.
Irisch, also klassischer Ire eigentlich.
Er ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher.
Ja.
Absolut.
Da muss man so drüber gehen. So
muss man
drüber gehen.
So ganz so smooth.
Ja. Was ich sehr schade finde, was ja schon gut funktioniert hat in der zweiten Pokalrunde zwischen 60 und Schalke 04, wir können diesmal keinen Giesing-Report machen, lieber Alex. Ich finde es extrem schade.
Ja.
Das geht halt diesmal nicht. Keine Zuschauer auf Giesings Höhen. Dennoch werden wir unmittelbar nach diesem Spiel die nächste Giesinger Bergfest-Folge aufzeichnen. Also richtig schön Live-Reaction dann halt aus dem Home-Studio. Können wir aber jetzt schon mal ankündigen. Der Spielplan hat es wieder gut gemeint mit uns.
Ich muss mir übrigens noch Sky besorgen irgendwie.
Du brauchst so viele Abos für. Ja. Normalerweise reicht der Magenta Sport.
Wer Ideen hat, kann natürlich an den Instagram-Account vom Bergfest schreiben. Dann weiß der Alex, wie es geht.
Ich weiß auch ein paar Seiten, wo muss ich das... Ich spreche nicht weiter, weil sonst wird es juristisch relevant wahrscheinlich.
Absolut. Bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, Christian, du bist ja nicht nur Fan des TSV 1860 München, das natürlich in erster Linie. Du gehörst auch den Unternehmern für 60 an und ich glaube, davon hat der Löwenkosmos schon sehr, sehr viel gehört, aber wahrscheinlich eher nur so oberflächlich. Ihr seid ja auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt die große Werbetrommel dafür rührt. Und deswegen glaube ich, ist es heute auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen. Wer oder was sind eigentlich die Unternehmer für 60? Wer steht da dahinter? Und was ist eigentlich die Grundidee dahinter? Und die Bühne würde ich dir auf alle Fälle heute bereiten wollen, weil ich finde das sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, vielen Dank, dass ich da ein paar Worte dazu sagen darf. Also ich bin Gründungsmitglied bei den Unternehmern für 60, mittlerweile auch zweiter Vorsitzender. Es ist so, also die Unternehmer für 60, jetzt haben wir momentan circa 120 Mitglieder. Das sind also alles Unternehmer und Selbstständige, aber also aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben viele Handwerker dabei, aber auch Gastronome, Steuerberater, Anwälte, also querbeet. Manche Unternehmer haben zwei Mitarbeiter, manche haben 10. Manche haben 100 Mitarbeiter oder auch Solo-Selbstständige und das Ziel ist eigentlich ganz klar. Wir sind ja also ein e.V. auch, ein gemeinnütziger und wir unterstützen 60 München als e.V. Das heißt, die verschiedenen Abteilungen, also nicht nur Fußball, wir haben ja so viele tolle Abteilungen im Verein. Und natürlich unterstützen wir aber, der Löwenanteil von dem Ganzen, von unseren Spendengeldern geht in den Jugendfußball, sprich ins NLZ. Ja, alles in ganz enger Abstimmung mit der Viola, unserer Vereinsmanagerin. Wenn Bedarf ist, gibt es also einen Förderantrag, der wird gestellt und dann wird eben bei uns im Vorstand entschieden, wo wir unsere Spendengelder investieren. Ja, und das macht wahnsinnig viel Spaß, eben mit den Abteilungsleitern und gerade mit den Offiziellen vom NLZ zusammenzuarbeiten. Und man sieht, die ersten Früchte sieht man schon und ist natürlich toll, wenn man eben sieht, wo man helfen kann und dass das Ganze dann auch ankommt und in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Ja.
Was würdest du denn sagen, war bisher so ein kleiner Meilenstein, den ihr schon erreichen konntet als Unternehmer für 60 für den e.V.? Was waren vielleicht auch deine Highlights bisher?
Highlights gab es viele, aber ich denke schon, oder unser größtes Steckenpferd ist eigentlich das NLZ. Wir haben ja dann vor einiger Zeit die Aktion ins Leben gerufen, gemeinsam stark fürs NLZ. Da ging es ja los vor 2 Jahren oder ist schon ein bisschen länger her, da hatten wir ja so einen Kabarettabend in der 60er-Alm, wo Michi Altinger da war, ja, und wo die kompletten Einnahmen dann eben fürs NLZ verwendet wurden. Als Weiterführung haben wir ja letztes Jahr im Herbst die 60er-Wiesen mit ins Leben gerufen und mit dem Verein miteinander durchgeführt, ja. Und gerade aufgrund von dem ersten Event mit Unternehmer für 60 konnte man ja diese Fahrdienste ins Leben rufen und finanziert, dass eben unsere Junglöwen, mittlerweile gibt es 5 Routen, ja, dass die daheim abgeholt werden, sicher zum Training gefahren werden und auch sicher wieder nach Hause gebracht werden. Und dadurch kann man natürlich schon das ein oder andere Talent auch halten oder auch bekommen, weil die anderen Vereine haben es auch alle, diese Fahrdienste. Insofern ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja.
Finde ich wirklich bemerkenswert. Und weil du auch gerade angesprochen hast, wie du so die Struktur bei den Unternehmern für 60 ist, das klingt so nach einem Querschnitt wirklich komplett durch die Gesellschaft, vom kleinen Einzelunternehmer bis zum wirklichen Firmenbesitzer. Das deckt ja wirklich ein brutales Spektrum ab. Und da fällt mir sofort wieder der Slogan ehrlicherweise ein, die Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Da geht der Unternehmer mit dem Trikot in Kurven und um jetzt irgendein ganz blödes Beispiel zu nennen, der Klempner von nebenan. Und danach liegen sie sich in den Armen. Also, wenn es Corona zulässt.
Genau so ist es. Und keiner bei uns ist besser oder schlechter. Jeder hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch mit seinem Netzwerk, mit seinen Kontakten, mit seinem Know-how. Und bei uns ist ja ganz wichtig, das steht in der Satzung, dass wir auch vereinspolitisch neutral sein wollen und auch müssen. Das heißt, wer bei Unternehmer für 60 ein Amt hat, kann nicht zugleich im e.V. ein Amt haben, also könnte jetzt nicht zum Beispiel Verwaltungsrat sein oder Abteilungsleiter. Und wir wollen uns auch nicht aktiv in irgendeine Vereinspolitik einmischen, beziehungsweise, was ja fast schon immer gibt mittlerweile über 60, dass wir uns irgendeinem Lager zugehörig fühlen. Das Wort Lager höre ich sowieso nicht gern. Ja. Wir versuchen wirklich zu helfen, wo der Schuh drückt. Und ich muss auch sagen, ich persönlich habe auch durch Unternehmer für 60 erst die vielen Facetten und tollen Abteilungen unseres Vereins kennengelernt und bin ganz begeistert, was für tolle ehrenamtliche Arbeit da geleistet wird, gerade auch im Nachwuchsbereich, im Umgang mit Kindern oder in der Behindertensportabteilung. Also Chapeau und allergrößten Respekt vor den Ehrenamtlichen. Und wir wollen einfach nur Helfer. Ja, so sehen wir uns.
Wie gesagt, sehr schöner Appell übrigens auch, gerne über die Fußballbubble hinausgucken. Das fängt ja eigentlich beim Frauenfußball schon an. Das geht über die neue Volleyballabteilung, die sich auch langsam von der Jugend aufgebaut werden soll über die nächsten Jahre. Es gibt eine Dartsabteilung mittlerweile.
Es gibt eine Skiabteilung.
Linus Glückwunsch Strasser, übrigens an Linus Strasser zum Olympia-Ticket.
Ja.
Na, also muss man auch gleich.
Immer wieder Adelboden.
Immer wieder Adelboden, absolut. Und das sind jetzt nur einige Abteilungen. Also, wie gesagt, lohnt sich wirklich da mal die Blicke ein bisschen breiter schweifen zu lassen. Ich habe noch 2 Mini-Themen, die ich gerne noch ansprechen würde. Und dann haben wir ein Thema, das mit dem wir jetzt überhaupt nicht gerechnet haben, liebe Anja, lieber Alex. Ich freue mich jetzt schon drauf. Erstmal, es sind 2 Namen, aber es sind 2 Wechsel. Der Kollege Erdmann wechselt in die zweite US-Liga zu Colorado Springs. Viel Erfolg dafür. Und Sascha Mölders hat einen neuen Verein gefunden. Es ist nicht die dritte Liga geworden. Es geht zur SG Sonnenhof Groß-Asbach. Dort wird er spielender Co-Trainer. Und der feiert da wahrscheinlich jetzt seine eigenen Bergfeste mit der Andrea.
Oh ja, der war gut, ja. Ich frage mich jetzt, was wird aus der Wampe von Giesing? Weil er ist ja nicht mehr die Wampe von Giesing.
Die Dorfwampe. Wampe
von Groß-Asbach?
Die Dorfwampe.
Asbach uralt.
Boah, hab ich noch eine Flasche daheim. Ist ganz schön bitterer Stoff, gell?
Ja.
Nein, also ich glaube, man kann ihm da nur alles Gute wünschen. Das ist ja der Übergang jetzt wahrscheinlich in die nächste Karriere. Und die Aufgabe ist nicht einfach. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach, Ex-Drittligist, kämpft gegen den Abstieg aus der Regionalliga Südwest. Wünschen wir allerdings natürlich nur das Beste. Beste Gesundheit natürlich. Und auch an dieser Stelle im Nachgang noch danke für die wirklich lange Zeit im Löwentrikot und für die vielen schönen Momente. Und jetzt kommt etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Bergfest goes Couture.
Ja, einige haben es ja schon gesehen bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Wir haben uns zu Weihnachten oder zu Neujahr, keine Ahnung, zwischen den Jahren haben wir uns Pullover geschenkt, gegenseitig, wir drei, mit dem Giesinger Bergfest-Logo drauf. Und die Pullover sind echt ganz schick geworden, das kann man so offen zugeben. Und wir haben das gepostet und dann kamen wirklich sehr viele Nachrichten, ob es die Hoodies denn zu kaufen gäbe. War eigentlich nicht der Plan. Es war, wie gesagt, eigentlich nur ein Geschenk an uns drei. Aber da die Nachfrage jetzt so groß ist, haben wir uns überlegt, wie können wir es umsetzen? Und haben wir geschaut, naja, kann man das in größeren Stückzahlen auch machen? Kann man auch mit guten, qualitativ guten Pullovern. Da wollen wir auch nicht uns nicht lumpen lassen. Genau, und jetzt geht's halt darum, das irgendwie umzusetzen. Es bringt jetzt nichts, 4 Pullover oder so zu bestellen, sondern wir brauchen halt da eine gewisse Stückzahl, damit das wirtschaftlich auch Sinn macht. Deswegen schaut euch die Posts an, wer es noch nicht gesehen hat, bei Instagram, Facebook, Twitter, die Fotos von den Hoodies. Und wenn ihr einen Hoodie haben wollt, dann schreibt uns am besten eine Mail an giesinger-bergfest@gmx.de mit eurem Namen, mit eurer Größe und mit der Stückzahl, die ihr haben wollt. Kann ja sein, dass man für die ganze Familie Hoodies will. Der Preis für die Hoodies, können wir jetzt auch so klar sagen, 50 Euro. Wir wollen jetzt auch keine Mondpreise oder Preise aufrufen, wo wir riesen Gewinn machen, sondern es soll einfach für alle Seiten Sinn machen.
Und genau. Natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Ne?
Das eben. Ist einfach auch ganz genau. Wichtig. Genau, es ist Bioqualität, nachhaltig, Baumwolle, also nichts vom Discounter. Da wollen wir euch schon eine gewisse Qualität bieten, auch was den Druck angeht. Genau, schaut euch die Posts einfach mal an, die Fotos. Und wie gesagt, wenn ihr Hoodies haben wollt, dann meldet euch. Und dann schauen wir, ob wir die geforderte Stückzahl zusammenbekommen und geben euch Bescheid. Und dann wird man den Bestellprozess einleiten.
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang bitte nur ernst gemeint.
Ne? Genau.
Also es geht darum, schön, wir freuen uns über jeden, der sagt, ey, die Dinger sehen cool aus, aber jetzt bei diesem speziellen Thema brauchen wir wirklich, müssen wir uns drauf verlassen können, wenn ihr sagt, wir wollen einen, dann verlassen wir uns drauf, dass ihr auch wirklich einen haben wollt. Ernsthaft.
Ja.
Also wir haben selber nicht damit gerechnet, Alex, du hast gesagt. Ich sage nochmal danke, im Namen auch von Anja. Du hast uns ja ein bisschen überrascht.
Ja.
Muss ich schon sagen.
Überraschung gelungen, hoffentlich.
Absolut. Das bringt uns jetzt aber wirklich auf die Zielgerade. Wir haben noch den Alex Allstar als letzten Punkt. Der hat es auch ins Jahr 2022 geschafft. Ich bin gespannt.
Ich auch, ja. Ohne große Vorrede fange ich einfach mal an. 3 Tipps wieder und es ist ein ehemaliger Löwenspieler gesucht. Erster Tipp. Er spielte eigentlich nur während seines Studiums bei 60, brachte es aber dennoch auf 109 Pflichtspiele in erster, zweiter Bundesliga und dem DFB-Pokal für die Löwen. Dann hat er in jungen Jahren schon Trikot gegen Robe getauscht und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht. Okay. Sowohl auf als auch neben dem Platz.
Mhm.
Aha.
Mhm. Das lassen wir jetzt mal wirken.
Oh Mann. Ich errat's wieder nicht. Ich weiß es.
Es ist nicht einfach. Christian, ohne es zu verraten, aber hättest du jemanden im Kopf?
Nee, spontan nicht, sorry.
Alex hat
die erste, im internen Chat, die erste Bundesliga ist ja schon der Hinweis darauf, dass es ein bisschen her ist.
Ja, aber trotzdem, Alex, du hast es ja bei uns im WhatsApp-Chat schon angekündigt gehabt.
Es ist wie die 125.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär? Entweder man weiß es sofort oder man weiß es eben gar nicht.
Ich bin gespannt. Es gibt ja so ein paar Nerds in unserem Hörerkreis. Ich bin gespannt, was da für Vorschläge kommen. Ja. Dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Ist es tatsächlich so? Folge 42, Folge 1 im Jahr 2022. Der Stammtisch neigt sich leider dem Ende entgegen. Ich hätte echt noch wirklich lang weiterschwatzen können. Und das liegt nicht nur an Alex und Anja, das liegt vor allem auch an Christian. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du Lust hattest, dieses Bergfest 2022 mitzueröffnen, an diesem Stammtisch Platz zu nehmen. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Eindrücke aus Belek auch. Und wir sagen auch einfach nur weiterhin viel Erfolg mit den Unternehmern für 60. Man hat es dir angesehen. Wir sind ein Podcast, aber wir konnten den Christian sehen. dass da die Augen blitzen. Also vielen Dank für deine Eindrücke und auch vielen Dank für die Infos und die Arbeit bei den Unternehmern für 60.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sage danke, dass ihr dabei sein habt dürfen. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg und gute Gesprächsrunden. Macht's weiter so, klasse Format. Gell?
Danke dir. Das hören wir sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Dann sage ich natürlich danke an Alex und Anja.
Danke, Flo.
Danke.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch, zwei Sachen bleiben mir noch zu sagen. Schaut vorbei auf Facebook, Twitter, Instagram, lasst gern ein Podcast-Abo da, empfehlt uns weiter, bleibt's mental positiv, bleibt's gesundheitlich negativ und bleibt sportlich vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.